Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Krimi-Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime Fiction. Und ich kann es kaum glauben, heute geht es schon um das Krimi-Jahr 2025. Gefühlt ist es erst 2 Monate her, dass ich hier mit Thomas saß und wir über das Jahr 2024 geredet haben. Aber hilft ja nichts. Das Jahr ist tatsächlich um und ich freue mich auch, dass Thomas wieder hier ist. Thomas Wörtje, er ist Herausgeber einer Krimi-Reihe bei Surkamp. Hallo Thomas.
Hallo liebe Sonja. Stimmt, die Zeit rennt. Tempus fugit, wie der Lateiner sagt.
Ja gut, ich hatte Französisch, von daher. Ich fange mal mit einer super offenen Frage an. Was sagst du denn so zu dem Krimi-Jahr 2025?
Ein sehr gemischtes Krimi-Jahr, glaube ich. Mit ein paar Highlights, mit sehr viel Durchschnitt und mit ein paar Scheußlichkeiten natürlich auch. Also insofern ein völlig normales Jahr. Man kann überlegen, gibt es Trends, müssten wir gleich mal drüber reden. Gibt es sozusagen Fortschritte? Entwickelt sich das Genre irgendwo hin? Und wenn ja, warum tut es das? Ich fand es ein bisschen, bis auf ein paar Highlights, jetzt nicht unbedingt eines der spannendsten Jahre.
Also ich sehe das genauso. Ich hatte es dieses Jahr, glaube ich, eines der ersten Male, dass ich zwischendurch so gerade im Sommer auch so diese Phase hatte und dachte so, Und es hat Gott sei Dank wieder aufgehört. Also ich hatte Anfang des Jahres ein ganz klares Highlight, das sage ich auch gleich, welches mein erstes Super-Highlight war. Mhm. Und jetzt Ende des Jahres habe ich auch wieder mehr Begeisterung. Aber das kann ja auch immer was mit mir zu tun haben. Das muss ja nicht immer was mit der Krimi-Produktion zu tun haben. Aber ich würde tatsächlich mal mit meinem absoluten Krimi-Knaller in diesem Jahr anfangen. Und ich glaube, das freut dich total, wenn ich diesen Titel nenne. Denn mein Lieblingskrimi des Jahres ist von Ivy Pochoda, Sing mir vom Tod.
Das freut mich natürlich ganz genau.
Denn das ist ein Buch, das bei Thomas erschienen ist in der Krimi-Reihe und ich habe den im Januar gelesen und ich habe im Februar, meine ich, im Radio gesagt, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr besser wird. Also für mich ist es in diesem Jahr nicht mehr besser geworden und wir reden hier ja eigentlich fast nie über Surkamp-Bücher, außer in dieser Jahresendfolge, weil das würde ich jetzt auch ein bisschen, wir müssen darüber reden, weil ich finde, Ivy Pochoda wird mit jedem Buch besser. Ich finde, dieses Buch ist so knallhart, also es ist aber auch knallhart konsequent. Sie hatte eine Idee mit diesen beiden Frauen, die auf die Flucht gehen. Sie zieht es konsequent durch. Es gibt endlich mal Frauen, die einfach nur so gewalttätig sein dürfen. Einfach nur, weil eine von denen einfach sehr gewalttätig ist und die andere eigentlich auch. Und ich glaube, das ist das kompromissloseste Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Ich habe gewisse Szenen immer noch in meinem Kopf und also mich hat es schwer begeistert.
Ja, also ich freut mich natürlich zu hören. Mich hat es auch schwer begeistert, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich halte sowieso sehr viel von Ivy Pochoda, weil es wirklich eine sehr originelle Autorin ist, wirklich mit einem eigenen Ansatz, die schreiben kann, die über einen riesengroßen Werkzeugkasten von Möglichkeiten verfügt, die sie sehr gut benutzen kann. Ist auch kein Zufall, dass sie übrigens Kretzistin ist, gelernte Altertumswissenschaftlerin. Also nebenbei auch, und das ist das Pragmatische, übrigens auch ja eine, oder war sie zumindest in jüngeren Jahren, eine international profilierte Squash-Spielerin. Also das passt irgendwie nicht zusammen und dann passt es doch wieder gut zusammen, wenn man die Texte anguckt. Ja. Und natürlich ist auch das Buch, hat natürlich auch eine Struktur, die sehr antik ist eigentlich, sogar mit Chor und was dazugehört, im Gesang auch, ist ja nicht umsonst Homer, Singer um Muse, die Anlehnung, also ja, das ist schon eine raffinierte Autorin. Sie steht aber noch für was und was irgendwie ganz erfreulich war dieses Jahr, muss man auch sagen, dass sozusagen Arthouse-Titel, also in Anführungszeichen Arthouse-Titel, wirklich es geschafft haben, nach vorne zu kommen. Also ich würde dazu den peruanischen Autor Gustavo Favaron Patriao zählen mit diesem Untenleben. Das ist ein Buch, das auch unfasslich komplex ist, von einem unfasslich breiten Wissen schöpft. Kontexte ausbreitet. Es geht eigentlich um ein sehr bedrückendes Thema. Es geht um die Zusammenarbeit von alten Nazis mit der CIA, mit den südamerikanischen Diktatoren der Zeit. Das ist so gut, dass man sich schon fast schämt. Das ist interessant. Also ich fand das, ich war so begeistert davon, dass ich dachte, oh, ich erquicke mich hier auf einem sehr, sehr hohen ästhetischen Niveau an sehr, sehr, sehr schlimmen Gegenständen. Also was dominiert das Buch sozusagen? Also die reine Kunstfertigkeit des Autors, sowas zu machen, da auch noch die ganzen Serial-Killer-Mythologie noch einzuweben und zu dekonstruieren, gleichzeitig die ganze südamerikanische Tragödie im Blick zu haben, gleichzeitig noch die ganze Nazi-Geschichte drauf zu haben, das ist ganz großartig und dann doch ein bisschen fahl. Also ganz letztendlich. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein Luxusargument. Also ich weiß es nicht. Also das Buch ist einfach überwältigend, fand ich, von dem, was er auch alles auffährt und was er alles im Blick hat und wo Verästelungen sind, was zu was gehört sozusagen. Ich meine, das geht ja bis zu Werner Herzog und anderen Sachen, die sozusagen diese südamerikanische Tragödie auch künstlerisch stilisieren, veredeln und vielleicht doch ausbeuten. Also das sind diese ganzen Dialektiken, finde ich, in diesem Buch also wirklich auch sehr bemerkenswert.
Ja, vor allem, das ist auch so ein Buch, da das fängt man an zu lesen und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, oh mein Gott, was ist das und wo bin ich hier gerade? Man kann auch Realität und Halluzination quasi gar nicht mehr unterscheiden. Richtig. Das ist, und er macht so wie so einen Raum nach dem anderen auf. Und dennoch hast du halt immer wieder auch, also man hat auch unfassbare Gewalt, ja. Man hat aber auch sehr viel Komik.
Ja.
Und ich finde, das ist so ein Buch, es ist halt einfach so klug. Also ich musste sehr, sehr viel googeln zwischendurch, aber bei den Filmreferenzen kenne ich mich da ein bisschen besser aus. Ja. Aber ich war auch wirklich, ist auch ein richtiger Klopper von einem Buch, ja, muss man Klopper, halt auch sagen. Also und ich war auch schwer begeistert, muss ich sagen.
Also das gehört ja so ganz sicher zu meinem Jahreshighlight. Ja, ich meine, Arthouse, also Arthouse ist irgendwie schon auch ein Thema. Jetzt auch kommerziell nicht ganz uninteressant, erstaunlicherweise. Es gehört ja hier noch einmal pro domo, zum Beispiel auch Jerome Charin mit Ravage and Son gehört natürlich ganz deutlich in die Gegend. Das sind natürlich eher Bücher, die für ein ganz breites Publikum vielleicht ein bisschen außerhalb des Interessenfokus liegen. Aber Ravage and Son erzählt halt die Frühgeschichte von Manhattan, also die jüdische Frühgeschichte vor allem, also um 1890 bis 1920 ungefähr, bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist schon faszinierend und ist eben auch so erzählt, dass da unfasslich viele, viele Kontexte reinfließen, ohne dass man das Gefühl hat, man liest jetzt Schulfunk, was ja immer ein großes Problem ist bei vielen historischen Romanen, wo man dieses Schulfunk-Feeling hat, wo man dann den Kontext so Infodump-mäßig reingejubelt kriegt. Das macht natürlich Charing gar nicht. Also das ist ein Trend, also wenn das ein Trendchen ist, dann soll es mir recht sein.
Ja, man muss auch sagen, das ist halt nicht französisches Wohlfühl-Arthouse, sondern das ist nun wirklich so Arthouse, so wie es früher war.
Ja, genau.
Und ich muss in dem Zusammenhang auch an, das ist kein Krimi, das ist von Justin Torres, Blackout. Ja. Justin Torres ist ein US-amerikanischer Autor, der hat jetzt sein zweites Buch vorgelegt, das ist dieses Blackout. Mhm. Und der macht ein bisschen, also der macht was Ähnliches oder also von der Beschreibung her hört es sich ähnlich an wie der Patriau, in dem er auch mit ganz vielen verschiedenen Verweisen und Referenzen und Textschichten und sowas alles arbeitet. Und das finde ich auch eine interessante Methode, weil ja so ein bisschen sich in den letzten Jahren so ein bisschen eingeschlichen hat, dieses Postmoderne so ein bisschen zu belächeln. Aber ich glaube, man sieht hier eine ganz andere Art von Postmodernität sozusagen, also ganz anders damit umzugehen. Bei Justin Torres, der arbeitet tatsächlich auch mit Bildern und mit tatsächlichen Blackouts, also dass Sachen durchgestrichen sind in Texten, aber auch, dass Figuren Blackouts haben, sich nicht mehr erinnern können. Und das ist ja auch so ein, finde ich, was ich, also mit unzuverlässigen Erinnerungen gibt es ja viel in der Kriminalliteratur, aber man kann damit auch ganz, ganz gesellschaftskritisch tatsächlich agieren, weil bei Torres geht es viel um auch Queerness, aber auch um queere lateinamerikanische Literatur, die ja auch so ein Schattendasein führt und wie man mit Gewalterfahrungen umgeht.
Sowas kann übrigens auch schief gehen. Und ich finde, es ist krachend schief gegangen bei dem neuen und viel bejubelten Thomas Pynchon, bei dem neuen Roman Schattensommer, wo ich sagen musste, ah ja, da ist zwar viel zitiert und viel angespielt und viel ironisiert und viel, naja, teilweise so in Steampunk-Richtung vorangetrieben, spielt auch in den 30er Jahren das Buch mit einem Privatdetektiv in der Hauptrolle. Aber das ist dann, das hat keinen Kern, komischerweise. Das ist inhaltlich leer. Also das ist kunstsinnig und sehr künstlerisch, sehr fein gemacht. Klar, die Hölle für die Übersetzer übrigens, die das großartig gemacht haben. Aber es ist leer. Da ist nichts dahinter. Das ist irgendwie so wie Molekularküche ein bisschen. Ja. Wobei wir jetzt bei so einem, ich meine, du hast darüber nachgedacht, wo dieses Prinzip auf einer viel, viel, viel tieferen literarischen Stufe exerziert wird, ist deine, weil du drüber gesprochen hast, also nicht deine, um Gottes Willen, Freda McFadden, die auch nur technische Kunststückchen vorführt und eigentlich gar nichts mehr zu erzählen hat, sondern einfach nur die berühmten Versatzstücke durcheinander wirbelt und wieder wirbelt und wieder wirbelt und wieder wirbelt, was totale Inhaltsleere und totale Entsemantisierung überhaupt von Literatur bedeutet, also wirklich nur noch auf ganz schnellen Häppchenkonsum angelegt ist. Und da ist es so, dass man da hinterher doch ein sehr schales Gefühl hat, finde ich, weil es auch nicht die Einzige ist, die sowas macht.
Nee, sie ist nicht die Einzige. Sie ist halt auch einfach auch unfassbar erfolgreich damit. Das muss man ja schon sagen, dass die also sehr, 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 sehr viele Bücher verkauft. Und was ich bei ihr wirklich sehr spannend finde, ist dieses, also sie nimmt diese Versatzstücke, die man alle kennt. Wenn man nur liest, ganz grob, worum ihre Bücher gehen, dann weiß man sofort, hat man eine Vorstellung davon, wie dieses Buch ist. Also wir haben ja bei einem Talk hier in Schöneberg über Der Lehrer gesprochen und dann hört man also einen Lehrer, der verführt in Anführungszeichen eine Schülerin und dann entspinnt sich was zwischen der Schülerin und der Frau des Lehrers. Und ich glaube, jeder, der das hört, hat sofort eine gewisse Vorstellung, wie dieses Buch ablaufen wird, die sie zum Teil auch bedient, zum Teil aber, weil sie es so ins Extreme dreht und weil sie wirklich absolut skrupellos ist, also dem Ganzen auch so ein bisschen den Boden entzieht, wobei das schon raffinierter klingt, als sie es eigentlich macht. Und dann diese krassen Perspektivwechsel haben wir auch schon lange in der Kriminalliteratur, aber sie macht das immer noch. Es sind ganz kurze Kapitel, kurze Sätze, es ist überhaupt nicht komplex. Und auch ihre Erzählstimmen sind gar nicht mehr unzuverlässig, die lügen dich einfach die ganze Zeit an. Aber ich glaube, ihre Leser und ihre Fans, die wissen das und die wollen das einfach.
Ja, steht zu vermuten, sonst würden sie das Zeug nicht millionenfach kaufen. Also,
aber da frage ich mich wirklich, also es ist ja jemand, der ganz massiv beworben wird mit das habe ich nicht kommen sehen. Aber ich habe jetzt aus beruflichen Gründen mehrere Bücher von ihr hintereinander gelesen und natürlich sind es immer wieder ähnliche Tricks, die sie anwendet. Und irgendwann sieht man es dann doch schon kommen. Also irgendwann ahnte ich dann, das ist jetzt wieder so eine Geschichte, das macht sie sehr, sehr gerne. Sie hat einen Namen von einer Figur und dann erfährt man Seiten später, das ist sozusagen der richtige Name oder der Spitzname und der andere ist aber so und so. Und das ist dann der große Twist. Aber da frage ich mich auch, ab welchem Punkt durchschaut man das, wie sie es macht? Und dann würden dann die Bücher noch funktionieren oder ist es einem egal? Also so wie man ja auch weiß, dass der Big Mac nicht gut für einen ist, aber manchmal will man halt einen Big Mac essen.
Ja, das weiß ich auch nicht, also wie sie das anlegt. Ich weiß nur, dass das aber auch einen größeren Trend gibt. Also wie gesagt, was ich Entsemantisierung nenne, dass irgendwelche Daseinsgründe für Bücher gar keine Rolle mehr spielen. Keine kritische, keine affirmative, keine skeptische, keine, wie auch immer, keine gebrochene. Sondern dass da wirklich nur das, was das Genre in jetzt 150 Jahren oder wie lange erarbeitet hat an erzählerischen Möglichkeiten, jetzt einfach völlig sinnfrei, also entkernt, freiläuft. Das haben wir in Deutschland natürlich auch, bei Fitek, bei anderen, die sowas machen. Wir haben, das ist auch lustig, Du bist ja auf diese Serial-Killer-Ausstellung gestoßen hier in Neukölln. Wo Serial-Killer-Devotionalien ausgestellt sind. Und den interessantesten Kommentar fand ich unter den Bewertungen, fand ich, das Personal war sehr höflich und freundlich. Fand ich wirklich nett. Weil also dann, also diese Figur, diese popkulturelle Figur des Serial-Killers, die ja auch eingeführt wurde unter bestimmten politischen Auspizien in USA, jetzt auch totalement sinnfrei ist. Also so gehst du zur Serial-Killer-Ausstellung, wie du ja vielleicht zur McDonald's-Ausstellung gehen kannst. Da ist gar nichts mehr an Substanz. Also das ist total weg. Und ich denke, dass das ein Trend ist. Ich denke, dass das auch viel mit zu tun hat mit Evasivliteratur. Also dass man im Moment, wo wirklich Weltkrisen und Massenmörder und Massenmorde und Massaker an der Tagesordnung sind, also jedes Interesse hat, alle Literatur, die sowas, oder Kunst, die sowas bearbeitet, sozusagen in die Verharmlosung schiebt oder in die Beliebigkeit, in die Nivellierung oder in die, ja, also die haben keine Standpunkte mehr, die haben keine ideologische Grundentscheidung mehr, gar nichts. Es geht wirklich nur noch der Kommerz, der entscheidet. Es ist ein bisschen wie die Trumpsche Politik.
Ich glaube auch, also wenn man sich, also das ist ja bei Freida McFadden tatsächlich so, dieses, dass sie diese Versatzstücke auf die Spitze treibt und es sind nur noch Versatzstücke, da das stimme ich dir völlig zu. Aber wenn man jetzt mal so den Blick weitet, ist es ja auch mit fast jeder Netflix-Serie so. Ja. Es ist eine Wiederholung der immer gleichen Muster, die zunehmend einfach inhaltsleer werden, wie du ja auch schon gesagt hast. Und ich glaube, da steckt auch so ein bisschen also vielleicht wirklich diese Sehnsucht nach Affirmation dahinter. Also dieses, ja, die Zeiten sind unsicher und deswegen will ich mich jetzt auf mein Sofa setzen und dann entweder ein Buch lesen, bei dem ich exakt weiß, was mich erwartet. Und bei McFadden kommt noch dazu, ich kann es ja überhaupt nicht vorhersehen. Oder ich will noch mal eine Serie gucken, die exakt mir dieses Gefühl gibt, was ich ja schon bei Serie A hatte. Und ich glaube auch, dass das was mit unsicheren Zeiten zu tun hat. Ich glaube aber auch, dass das also dass es auch so eine gefährliche Tendenz einfach ist, ja, weil wenn ich nicht mehr bereit bin, mich da irgendwie so herauszufordern oder auf irgendwas einzulassen, sondern immer nur irgendwie Bestätigung suche von meinen Gefühlen und letztlich ja auch von meinen Gedanken, dann brauche ich ja auch immer jemanden, der oder die das bestätigt. Also ich brauche so eine autoritäre Instanz sozusagen.
Ja, das ist die Unterhaltung mit der KI. Also wenn Leute finden, dass der Chatbot ihr der beste Freund ist, der natürlich nur auf Amazon bietet, natürlich ist es das. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, jetzt in Hinsicht von Kriminalliteratur, ob dieses reaktionäre oder affirmative Potenzial halt nie schon immer da war. Und sozusagen nur in bestimmten historischen Situationen oder in bestimmten Evolutionsschritten sich quergestellt hat, wobei die Quersteller ja nie die großen Erfolge waren. Ja. Also das muss man ja auch feststellen. Also wer ist jetzt auflagenmäßig Ross Thomas gegen Tom Clancy? Also diese Affirmative gab es schon immer, die hat man so weggefrühstückt, so ein bisschen, hat aber nicht drauf geachtet und inzwischen zeigt sich dieser, nennen wir es mal, reaktionäre Kern, der schon immer da war, vielleicht als der siegreichere, ja, unbehagliche Gedanke, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und also das passt nun auch gut zu der Serienkiller-Ausstellung, die du aufgebracht hast. Ich habe mich ja jetzt in diesem Jahr wirklich sehr, sehr viel mit Serienkillern befasst. Und das ist, also bei dieser Ausstellung, die hat mich wirklich nachhaltig verstört. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich tatsächlich hingehe oder nicht, weil, also ich sehe da einen Unterschied, ob ich mich... Ich sage es mal anders. Ich persönlich würde mich jetzt auch nicht auf mein Sofa setzen, mir eine Decke nehmen, Tee kochen und einen netten Serienkiller-Podcast anhören. Aber offensichtlich machen das sehr viele Menschen und ich kann so grundsätzlich schon nachvollziehen, dieses, ich bin in meinem gesicherten Zuhause und höre mir das an. Und ich meine, ich war irgendwann auch mal 14 und fand Serienkiller faszinierend. Aber in so eine Ausstellung zu gehen und dann mir da irgendwelche Gegenstände anzugucken, die irgendjemand von diesen Killern mal berührt hat, das ist nochmal für mich eine ganz andere Ebene. Ja. Das ist ja dann, also das ist ja, da, es gibt hier Ausstellungen zu Jurassic Park und Star Wars, das kann ich verstehen, das sind fiktionale Welten, aber Serienkiller, also mich hat das wirklich, ich fand, ich habe ja meine Entrüstung in einer Mail mit dir und Alf Meyer geteilt und Alf Meyer hatte dann den schönen Vorschlag, es fehlt nur noch der Escape Room am Ende. Ja. Und also es hat wirklich so diesen, das ist so eine Eventisierung, aber auch ja so eine, also Serienkiller sind dann so just for fun.
Ah, die sind just for fun. Also die wirklichen Serial Killer, die lassen wir nicht an uns ran und dafür nehmen wir Surrogate. Und ja. Aber wie gesagt, der Serial Killer war, das konnte ja auch nur passieren, nachdem der Serial Killer ja über Jahrzehnte sozusagen als Popstar aufgebaut wurde. Also das fällt ja nicht einfach vom Himmel, sondern das sind Tendenzen, die schon immer angelegt waren, die man vielleicht falsch eingeschätzt hat oder die man vielleicht richtig eingeschätzt hat und dafür auf die Ohren gekriegt hat und dann sich gedacht hat, das sei nicht so. Ja, also die Tendenzen sind... Also alle Tendenzen, glaube ich, die im Moment unseren Alltag bestimmen, haben eine lange Geschichte. Also die kommen alle nicht runter. Also ich lese jetzt gerade dieses Buch von einem Harald Jener über die Wirtschaftswunderjahre in der Bundesrepublik. Und wenn ich das lese, sehe ich natürlich genau, wo diese ganze Rassismus, Xenophobie, Geschichtsrevision und so weiter und so fort, wie lange das im Grunde schon schwert unten subkutan und jetzt plötzlich sich nach oben katapultiert. Und wir sollten, die wir damit befasst sind, natürlich schon auch in Bezug auf Kriminalliteratur, die ja diese Gewaltgeschichte bearbeitet per Definition, sollten wir schon mal nachdenklich werden und vielleicht auch ein paar Revisionen vornehmen.
Ja, das auch. Und ich glaube, wo man wirklich schon auch hinschauen muss, das ist, was diese ganze Verharmlosung angeht, was man ja beim Serial Killer auch gerade massiv hat. Also es gab ja dieses Jahr schon einige Titel, wo es dann, also einmal die Familie des Serienkillers, das ist eine Trilogie von Alice Hunter. Es gibt aber auch viele Bücher, wo, gab einige Titel, wo sozusagen das häusliche Leben des Serienkillers geschildert wurde. Also es gab ein Buch, da heiraten zwei Serienkiller und dann will er aber nicht mehr, dass sie tötet, aber sie kann nicht so ohne weiteres aufgeben. Dann gibt es was anderes, wo auch eine Frau so ein Doppelleben hat und das ist so eine, für mich so eine Zusammenführung von zwei Trends, von diesen Domestic Novels und Serial Killer Novel. Und wir können uns schon 2026 darauf freuen, dass es jetzt Cozy Serial Killer Crime gibt. Und das sind ja eigentlich, möchte man meinen, zwei gegenläufige Trends, aber natürlich, der Markt kriegt alles zusammen. Und das heißt, wir haben Cozy Crime mit Serial Killern, schon irgendwie interessant, aber wir haben natürlich auch die Rentner, also jemand, eine Serial Killerin wird aus dem Gefängnis entlassen, geht ins Altenheim und da geschieht ein Mord und alle verdächtigen sie, weil sie ist ja die Serienmörderin. Und das ist so ein Punkt, da sind wir so bei so einer absoluten Verharmlosung und ja, Unterhaltung, aber mit Serienmördern.
Naja, aber es überschreibt ja dann auch sozusagen, diese Tendenz überschreibt ja auch emanzipatorische oder progressive Ansätze. Also die weiblichen Serial Killer waren erstmal sensationell, inzwischen sind sie genauso Spielmaterial geworden. Oder, wie hieß dieser Roman? Von einem Herrn Mason, die Novembermorde, der sozusagen die...
Ein Mord im November.
Oder ein Mord im November, wo ein eloquenter schwarzer Detektiv und ein proletarischer weißer Detektiv, also Rollentausch sozusagen zu dem Elizabeth George-Modell, zusammen Fälle aufklären. Wobei das ein völlig alberner Oxford-Whodunit ist. Furchtbar im Grunde. Aber eben geadelt oder nobilitiert durch diesen gesellschaftspolitischen Scheinfortschritt, dass jetzt die Rollen verteilt sind. Also das meine ich mit überschreiben. Also alles war Polit-Thriller, die früher sozusagen entlarvt haben, wie bei Grady oder so, dass der Staat der größte Feind sein könnte und so weiter und so fort, sind inzwischen umgekippt. Also auch da werden emanzipatorische Ansätze einfach überschrieben und gnadenlos in diese semantische Beliebigkeit reingedrängt. Das finde ich auch interessant zu beobachten. Ich hatte einen ganz interessanten Roman auf dem Tisch als Angebot von einer Agentur mit einem Vorschuss von 500.000 US-Dollar für den amerikanischen Markt, der das richtig demonstriert hat. Das war eine Geschichte von einer Familie. Papi war ein böser Kapitalist. Die Frau war emanzipatorisch und hat den Mann verlassen und der Sohn war Rebell. Und dann kam die Schwester in Trouble und plötzlich kippte alles um. Zum Schluss hieß es, Papi knows best, also der wurde richtig toll. Der Sohn ist reumütig zurückgekehrt in die Familie und auch die Gattin ist wieder zurückgekehrt. Das ist sozusagen ein Macker-Roman gewesen und ich bin sehr gespannt, wo der in Deutschland auftauchen wird. Denn also 500.000 Dollar Vorschuss, da haben sich die amerikanischen Kollegen schon einen Markt dafür versprochen, sonst da haut man sowas nicht raus. Bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, und das, dieses Scheinemanzipatorische, ja, was sich dann am Ende doch nicht bewahrheitet, ja, das findet man ja bei, ja, ganz, ganz vielen populären Titeln. Also was wirklich teilweise nicht zu Ende gedacht wird, was bei dem Mason ja auch war mit, ja, seinem Oxford-Krimi, mit, ja, welchen Zuschreibungen er agiert und warum das eventuell ein bisschen problematisch sein könnte. Ja. Und bei den Serienkillern, muss ich nochmal drauf zurückkommen, ist es ja auch so, dass jetzt auf einmal bei Serienkillern Familienwerte hochgehalten werden. Und zwar nicht in dem Sinne, wie man das noch bei Dexter hatte, er versucht auch ein in Anführungszeichen normales Leben zu führen oder es ist der Familienvater, der irgendwas verbirgt. Also das ist halt kein Spannungselement mehr, ja, sondern es soll letztlich die Familie als das, was es um jeden Preis zu schützen geht, gilt, bestätigen. Ja.
Also ich denke auch, dass es vielleicht zu eng geguckt wäre, das nur auf die Kommerzialisierung zu verstehen, sondern das ist auch Teil von Kulturkampf, in Anführungszeichen, wo sozusagen emanzipatorische, progressive Gesellschaftsmodelle oder Splitter von, also so ausgebaut ist das ja alles nicht, wieder eingefangen und zurückgeholt und wieder auf Kurs gebracht werden, auf richtigen. Und das finde ich schon bemerkenswert.
Wir haben es ja auch mit den vielen verschwundenen Mädchen. Also das ist ja auch ein bekannter Krimi-Topos. Und wenn man sich aber anguckt, was passiert, es ist immer ein Muster, es ist immer eine Kleinstadt, entweder USA oder Australien, aber meistens USA. Es verschwindet ein Mädchen und in den letzten Romanen, die ich so gelesen habe, klärt dann immer die Schwester sozusagen das Verbrechen auf. Aber es ist immer das in Anführungszeichen böse Mädchen, das, ja, verschwindet. Das ist immer das Mädchen, das eben auf Partys geht und das eigenwillig ist und das sich ein bisschen anders kleidet. Während die Gute, die sich anpasst, die brav ist, die bleibt zurück und darf das Verbrechen aufklären. Und natürlich geschieht diesen Mädchen in der Regel, geschehen denen auch schreckliche Dinge. Nicht immer, aber oft. Und das ist auch, das spielt da so mit rein. Das ist auch wieder sowas, dieses, ja, natürlich, hier geht es ja um zwei Frauen, das ist ja nicht so ein üblicher Krimi, hier geht es ja auch um Gesellschaft, aber was steckt dahinter? Das ist ein bisschen wie bei Aktenzeichen XY ungelöst, ne? Das sind ja so ja, die Tramperinnen, die verschwinden, das sind halt die, ja, hatte ja auch einen kurzen Rock an, da brauchst du sich nicht zu wundern, also jetzt in den 70ern.
Ja. Naja, das war ja aber auch schon immer so, die bösen Mädchen kamen weg, sozusagen. Sie wurden ermordet, meistens eigentlich. Das ist bei dem Mason übrigens auch, das ist dann auch wieder ein loses Frauenzimmer, das ermordet wird. Vermutlich zu Recht, sollen wir uns denken. Und es gibt Hunderte und Tausende, wo das so ist. Und das nervt natürlich, also, weil es auch nicht sehr subtil gemacht ist übrigens. Das ist schon ziemlich auf der Grobreizebene.
Super, der konservative Turn im Kriminalroman.
Ja.
Ja, oder es war wirklich schon immer da. Ich glaube, also es war schon immer da. Also da muss man ja wirklich nur zu Agatha Christie zum Beispiel gucken. Aber auch, es gibt ja auch noch ausreichend andere Beispiele. Ja. Aber ich glaube auch, so wie viele Konservative, so wie der Konservatismus gerade überall wieder an Zustimmung gewinnt, zeigt sich das auch auf dem Buchmarkt. Ich glaube auch nicht, dass es auf Kriminalromanen begrenzt ist, aber das ist halt das, wo wir uns gut auskennen.
Genau.
Und das ist schon interessant irgendwie.
Ja.
Was mir auch aufgefallen ist oder wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, das sind tatsächlich Serien. Also der Krimi lebt ja so ein bisschen von Serien und ich habe eines meiner tatsächlichen Lese-Highlights in diesem Jahr war der neue Roman von Sarah Paretsky. Das ist der 22. mit V.A. Warshawski. Mhm. Und ich finde es dann doch erstaunlich, dass sie es immer wieder schafft, mit einem sich wiederholenden Muster oder mit ähnlichen Mustern wirklich gesellschaftlich interessante Themen aufzugreifen. Aber gleichzeitig ist jetzt ja das erste Mal ihre V.A. Warshawski so ein bisschen melancholisch und auch so ein bisschen müde und so ein bisschen hadert so ein bisschen mit der Welt und ihrer eigenen Tätigkeit. Was genau das ist, was man auch bei Gary Disher findet, auch mit einer Reihe, aber da schleicht sich auch so eine gewisse Müdigkeit ein, mit der ich mich vielleicht auch ein bisschen zu sehr identifizieren kann. Das kann sein. Aber ich finde, das ist Ich finde es einfach interessant, dass man so eine Serie über so einen langen Zeitraum dann doch fortführen kann, ohne dass, also und trotzdem dann Themen verhandelt, die aktuell sind, glaube ich.
Na, im Fall von Sarah Paretsky weiß ich einfach, dass es zumindest mal eine große Krise gab, wo sie das nicht mehr wollte einfach und wirklich durch Ranküne ihres Verlages einfach reingezwungen wurde, das weiterzumachen und dann wahrscheinlich aus der Situation her neue Energie entwickelt hat. Liza Cody, die ja immer Serien abgebrochen hat, hat das nicht gemacht und ist praktisch bedeutungslos geworden. Also jetzt markttechnisch. Ja, das fand ich auch interessant. Dann gibt es welche, die eben lange Pausen machen, in Rankin, glaube ich. Da kommt jetzt ein neuer.
Da kommt jetzt ein neuer.
Aber die Serie ist auch schon sehr alt. Ja, Gary Disher wechselt seine Figuren, das ist auch deutlich. Ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan von Serien, muss ich sagen, weil meistens langweilen sie mich ab einem gewissen Zeitpunkt, weil ich ja weiß, wie es läuft. Also egal, wie das Thema ist, da muss man dann schon richtig gut sein, dass man übers Thema dann kommt. Aber Bücher, die über das Thema kommen, finde ich immer meistens sowieso ein wenig schwierig, aber egal. Simenon ist da eine Ausnahme zu, aber der hat nicht den Seriencharakter. Also jeder Migré baut nicht auf einem anderen Migré auf und tut so, als ob er sozusagen immer der Erste wäre. Ich glaube, das ist das Geheimnis, warum der relativ haltbar ist noch. Während viele anderen Serien sind einfach nicht mehr haltbar. Das finde ich auch lustig, dass diese Retro-Welle auf dem Buchmarkt immer noch weiter, dieses alte Zeug immer wieder reproduziert, immer wieder, was ich nicht verstehe, weil man die Dinger ja für 5 Cent irgendwo bei eBay oder bei Amazon gebraucht Waren kriegt. Aber okay, gut. Aber also für mich sind Serien nicht so sehr attraktiv verlegerisch jetzt gesehen, weil ich einfach finde, das verstopft mir zu viele Slots, wenn ich Serien hätte und würde mich hindern, dran andere Titel, frisches Blut sozusagen zu suchen. Aber gut, das ist jetzt idiosynkratisch.
Naja, es kommt ja auch darauf an, wie viele Teile es dann gibt sozusagen.
Ja. Naja, und das Problem ist, dass man wirklich dann auf Gedeih und Verderb auf die Qualität angewiesen ist. Kann ja sein, dass Buch 1 ist großartig, Buch 2 ist abscheulich, Buch 3 furchtbar und Buch 5 ist wieder großartig jetzt. Was mache ich jetzt? Ja, lasse ich Lücken, dann kriege ich von den Fans auf die Ohren. Dann lasse ich keine Lücken, kriege ich von der Kritik auf die Ohren. Also das sind schon schöne... daraus erklärt sich auch, dass in manchen Serien dann auch gewürfelt erscheinen. Das ist zwar ein Ärgernis, aber ich kann es verstehen. Also da muss ich den Kollegen, die sowas machen, beispringen, sondern das ist immer ein Riesenrisiko. Aber gut, okay.
Ich finde das ja gar nicht so schlecht. Also wenn man mit dem sozusagen besten Teil anfängt und dann die Leute anfüttert und wenn ich dann schon einen guten Teil gelesen habe, bin ich auch für einen gewissen Zeitraum etwas milder gestimmt, wenn es dann schwächere Teile gibt.
Ja, aber das kann nach dem dritten auch vorbei sein.
Ja, gut, dann gebe ich
und
aber
Und dann
auch
geht
auf.
Aber auch der gute siebte nicht mehr. Plötzlich ist der siebte genial und du hast aber bei drei schon gesagt, jetzt ist aber gut. Also das ist wirklich problematisch. Und dann sind Autoren verbrannt. Das ist dann wirklich saublöd gelaufen. Dann ärgert man sich auch ein bisschen. Aber gut, okay. Na, kann nicht alles.
Nee, da braucht man dann sehr treue Leser, die weiterhin lesen. Aber ich glaube, die gibt es. Also jetzt ist ja auch gerade ein neuer von Håkon Nessa erschienen. Und der ist auch wieder irgendwo auf der Spiegel-Bestsellerliste. Also zumindest unter den Top 20 eingestiegen. Und es ist auch schon der Wien, also sehr... ich glaube, der 9. Teil, aber ist ja schon sein 2. Kommissar. Aha. Und der ist tatsächlich gut. Also ja. Das kann man nicht anders sagen. Und das ist,
es schließt ja nicht aus, dass da auch gut, also in sich selbst geschlossen gute Bücher dabei sind. Aber man weiß es nicht. Nee, also insofern bin ich da ein bisschen zögerlich.
Und dann gibt es aber natürlich auch andere Autoren, wie zum Beispiel Mick Herron. Ich persönlich bin vor allem über die Serie zu ihm gekommen, also über die Serie mit Gary Oldman, die für mich den großen Serienvorteil hat, dass jede Staffel nur 6 Teile hat. Also sag mir, die Serie hat nur 6 Teile und die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie gucke, steigt wirklich exponentiell an. Und ich habe an der Serie tatsächlich auch sehr viel Spaß. Ich sehe sie natürlich nicht als Realität an, aber alleine diese Vorstellung, dass es dieses Slough House tatsächlich gibt und weil er ja auch, also zumindest in der Serie, sind die Figuren halt einfach wirklich abgefuckt. Also da gibt es auch nichts zu beschönigen.
Na, das ist so ein Fall. Mick Herron ist so ein Fall, wo, glaube ich, die Serie besser ist als die Bücher. Auf jeden Fall, das passiert ja öfters.
Ja.
Also es gibt ja diesen berühmten Spruch aus der Filmwirtschaft, nur aus schlechten Büchern können gute Filme werden. Da ist viel dran. Gibt sogar gute Tom Clancy-Verfilmungen, was man ja auch nicht glauben mag, aber ist so. Aber dann sitzt bei Mick Herron, und das hat man jetzt gesehen, mit diesem Down Cemetery Road, hat man gesehen, das kommt von 2003, ist ein Astling. Ist ein grauenhaft schlechtes Buch, im Grunde. Aber da setzt jetzt ein Phänomen ein, das ich jetzt mal Schwärmerei nennen möchte. Also die Serienfans schwärmen. Und dabei schaltet sich aber das kritische Hirn aus, was auch völlig okay ist. Man darf ja ruhig schwärmen. Und dann ist alles von Mick Herron großartig. Also so ein anderes Schwarmphänomen ist James Lee Burke. Egal wie dick dieser Schinken ist und wie alttestamentarisch weiß der Teufel was, es wird geschwärmt und wird geschwärmt und wird geschwärmt. Also dass Verzückungslaute kommen, die jetzt ehrlich gesagt von den Büchern her überhaupt nicht gedeckt sind. Aber gut, okay, das ist so. Aber das ist auch eine Rezeptionshaltung, die immer stärker wird, einfach schwärmen. Egal. Also schwärmen ist noch was anderes als Fan sein, glaube ich, oder als Aficionado sein, aber es ist eine Rezeptionshaltung, die ich interessant finde, sagen wir mal so. Fast ein bisschen rührend.
Ja, ne, finde ich es interessant, wenn Leute sich für etwas begeistern können. Mhm. Also nicht grundsätzlich, aber ich das könnte jetzt zu Missverständnissen führen. Aber es gibt ja manche, also ich finde, selbst langweilige Themen können unglaublich interessant werden, wenn dir jemand was darüber erzählt, der richtig für dieses Thema brennt.
Ja.
Und genauso finde ich es auch schon interessant, dass man so richtig Fan sein von irgendjemandem sein kann, weil das konnte ich nie.
Ja.
Und ist vielleicht so eine Disposition oder so. Aber ich finde es ja auch irgendwie dann so ein bisschen niedlich mit den, die Taylor Swift-Fans nennen sich Swifties, die Freda McFadden-Fans nennen sich Mac-Fans. Also das ist jetzt wieder so eine,
Mac-Fan ist natürlich auch sehr doppeldeutig schön. Ja.
Aber es hat sowas von, also jetzt kommt trifft dieses Fansein auf was anderes, was mir ein bisschen suspekt ist, das ist diese Gruppenbildung. Also wir sind wieder eine Gemeinschaft. Aber bei Autoren finde ich auch, es gibt Autoren, habe ich ja auch gerade gesagt, Ivy Pochoda, ich lese alles, was sie schreibt, aber ich könnte dir auch genau sagen, welche Bücher ich stärker und welche ich schwächer finde.
Genau.
Oder bei Ross Thomas, also ein Autor, den wir bekanntermaßen beide sehr schätzen, würden wir niemals sagen, dass jedes einzelne Buch ein Meisterwerk ist.
Richtig.
Und das ist eine interessante Haltung, die mir aber auch so ein bisschen, also mir geht es tatsächlich auch ziemlich ab.
Also mir ist das wirklich also zutiefst fremd, weil schwärmen tue ich nur von FC Bayern.
Aber und das gut. Ist schon schlimm genug,
das
möchten
genug.
Wir hier kurz festhalten.
Ja. Aber ja, aber dass man wirklich so einen misslungenen Astling jetzt nachgeschoben von 2003, wie jetzt im Fall Mick Herron, dann so toll findet, begeistert ist, entzückt ist, da sehe ich schon, sagen wir mal, ein bisschen kognitive Dissonanz. Also,
mir vor allem, also weil ich tatsächlich auch dachte, die Entscheidung von dem Verlag, das zu machen, liegt an der Serie. Also weil die wurde jetzt mit Emma Thompson
mit Emma
und
Thompson.
Ruth Wilson
ich hätte es verlegerisch wahrscheinlich auch gemacht.
Ja.
Also Fun Fact, ich hatte dieses Buch 2003, hatte ich für Metro auf dem Schreibtisch und habe es mit Abscheu und Entsetzen abgelehnt, was ein grober verlegerischer Fehler war, also von heute aus geguckt natürlich, ne? Denn das funkt jetzt rein, also funzt rein, also klar. Aber ich hatte es vergessen tatsächlich, warum ich es abgelehnt habe damals und wie ich es jetzt wieder gelesen habe, wusste ich es ganz genau, warum ich das auf gar keinen Fall wollte. Mhm. Also das ist schon faszinierend, dass das, dass die Marke dann so stark wird, dass sie völlig, völlig kritiklos so ja, umschwärmt wird. Interessante Haltung, aber gut, mir auch fremd, aber ja.
Ja gut, aber,
ist so.
Ich sage dann gerne, ich bin ja auch Kritikerin und nicht Loberin. Also das ist dann so,
glaube ich,
also es ist, glaube ich, aber auch ein bisschen eine.
Naja, also es gibt ja auch unter diesen Schwarmgästen sind ja auch nur wirklich genug Kritiker.
Ja.
Also nur wirklich, wo ich wirklich denke, hallo, Freunde. Aber gut, okay. Wir dürfen alle unsere kleinen Ticks haben.
Ja, natürlich. Und es gibt auch, also ich meine, ich bin ja auch lieber begeistert als entsetzt, so grundsätzlich. Ja. Aber man muss mir halt auch Grund zur Begeisterung geben. Und das bringt mich auf noch eine Autorin, über die ich gerne sprechen möchte. Und zwar ist es für mich so ein bisschen die Entdeckung des Jahres, ist Eliza Clark.
Die sagt mir jetzt leider gar nichts, aber erklär mal.
Doch, Boyparts haben wir ja.
Ach, Boyparts, ja.
Das haben wir ja,
stimmt, ja
in dem Talk besprochen.
Stimmt, Entschuldigung.
Und das erste Buch ist so eine, nennen wir es mal, eine essayistische Serienkillerin-Abhandlung.
Genau.
Ja. So ein bisschen der Versuch, American Psycho feministisch neu zu belegen. Und ich weiß, wir haben damals bei dem Talk mit Katrin Dirksen alle drei gesagt, es ist interessant, es hat so leichte Schwächen und wir sind irgendwie gespannt auf das zweite Buch. Und jetzt ist das zweite Buch tatsächlich vor kurzem erschienen und ich habe es gerade gelesen. Und es ist wirklich richtig gut.
Ja.
Es ist eine sie erzählt, es ist ein fiktiver True-Crime-Roman.
Aha.
Und zwar besteht das Buch darin, dass es eine Neuausgabe eines True-Crime-Buchs ist, das zurückgezogen werden musste, weil dem Autor vorgeworfen wurde, dass er Interviews manipuliert hat und dass er sich sozusagen die Tagebücher von den Beschuldigten, von den verurteilten Täterinnen auf unlauteren Wegen besorgt hat. Aber jetzt kommt dieses Buch, weil deswegen darf man das nicht verbieten, nochmal neu raus und wir können dieses Buch lesen. Und es geht um einen Fall, wo drei Schülerinnen verurteilt wurden, eine Mitschülerin gefoltert zu haben in einer Strandhütte und dann diese Strandhütte angezündet zu haben. Und wir lesen aber ja nun dieses True-Crime-Buch von so einem schmierigen englischen Journalisten, der natürlich totalen Anspruch hat, diese Geschichte zu erzählen. Und sie schafft es wirklich, all das zu bedienen, was True Crime bedient und es gleichzeitig zu hinterfragen.
Aha.
Und es ist unfassbar unterhaltsam. Und, also es hat wirklich auch, ich glaube, über 400 Seiten. Aber man kann da so, man fliegt da so durch, weil man einfach immer weiter lesen möchte, weil man sagen muss, dieser fiktive Autor weiß schon, wie man gutes True Crime schreibt. Und trotzdem merkt man aber auch, wie viel Gedanken dahinter steht und wie viel sie erzählt über die Rolle von Klasse in der britischen Gesellschaft. Es spielt in so einer fiktiven nordenglischen Küstenstadt, die so im Niedergang begriffen ist. Und also wirklich sehr unterhaltsam, sehr, ja, mir fehlt gerade so ein bisschen das Wort. Also man gleitet da so durch dieses Buch und merkt quasi erst hinterher, wie klug es ist.
Ah, ja.
Und das sind ja Bücher, die ich einfach sehr, sehr gerne lese.
Ja, das ist echt klasse, ja. Ja, also mein Schätzchen dieses Jahr, also naja, ich weiß nicht, ob Schwarm jetzt angebracht ist, ist natürlich dieser Pascal Garnier, der Franzose. Die Eskimo-Lösung jetzt gerade erschienen. Der Mann ist für mich phänomenal, sowas habe ich selten gelesen, falls überhaupt. Also man muss das Gesamtwerk sehen, das sind 10 Kriminalromane, die er geschrieben hat, neben seinen Kinderbüchern, die alle entstanden sind. 2010 ist er gestorben, glaube ich. Also in diesem Jahrzehnt davor. Eskimo-Lösung war der Erstling. Aber ich habe noch nie gelesen, wie man aus Übellaunigkeit wie man aus Misanthropie, aus Abscheulichkeiten, aus kleinen Widerlichkeiten so komische Bücher machen kann. Also das ist wirklich für mich absolut genial und das Ganze auf 150 Seiten pro Text, maximal 150 Seiten, manche sind noch kürzer, haben 98 Seiten oder weiß der Teufel noch was. Und das sind Bücher, die man überhaupt nicht rubrizieren kann. Das finde ich auch klasse, auch innerhalb des Genres nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, der gehört zum Neopolar, wo er politisch ist, aber er gehört auch nicht zu rein psychologisierenden Sachen wie Boileau Nasillac oder solche Sachen. Sondern die Figuren sind auch keine Monster, sondern die kommen alle so aus der Mitte der Gesellschaft. Die haben aber alle ein derart einen an der Klatsche und sind bereit, so anderen Leuten wirklich Ungeheuerlichkeiten anzutun, was er so wegerzählt, das, indem er es auch aufhäuft, dieses ganze Elend, das ist furchtbar, man möchte Frankreich gar nicht betreten, so schlimm ist das, das Wetter ist scheußlich, die Leute sind spießig, selbst das Essen ist schlecht, Paris ist ganz grauenhaft, die Provinz ist ganz grauenhaft, und dann ist es plötzlich ganz heiter, weil es so komisch ist. Insofern finde ich dieses Kippphänomen finde ich schon wirklich ganz grandios. Bin auch froh, dass der Septimer Verlag das entdeckt hat. Mhm. Also der war schon bekannt, also aber jetzt hier nicht wirklich wirklich bekannt. In Deutschland schon gar nicht, in Frankreich ein bisschen, aber auch da kein großer Hit, sondern war immer irgendwie ja eine Art Geheimtipp. Aber das hat auch mit dem Format zu tun. 150 Seiten, galt bis vor kurzem hier noch als völlig unverkäuflich, weil man nicht wusste, ob man da Novelle draufschreiben soll oder Roman oder okay. Weiß der Kuckuck was. Ja. War immer ein Hinderungsgrund, sowas zu machen. Aber dass der jetzt hier Aufmerksamkeit bekommt, und das bekommt er ja reichlich im Moment, das freut mich sehr.
Also ich habe den jetzt ja auch gerade noch mal gelesen. Also ist ja noch gar nicht, glaube ich, so lange draußen. Und ich fand diese Widerlichkeit auch bemerkenswert. Das muss man schon sagen, an widerlichen Typen, nicht armen Kriminalliteraturgeschichte. Ja. Aber das ist schon noch mal, weil er auf so eine pseudokulturelle Art widerlich ist, weil er ja so, also seine Hauptfigur in dem neuen Buch ist ja auch, ist Kinderbuchautor, der auch Krimis schreiben will und der halt gerne das macht, was französische Schriftsteller machen, Essen trinken mit Frauen,
mit Minderjährigen
Sex haben aber also dieser Typ ist wirklich einfach nur schmierig.
Oh Gott, ist sehr schmierig. Also da kommt selbst Chabrol nicht mit. Also,
ja, und auch völlig, so völlig gleichgültig.
Ja,
so.
Weil Chabrol zielte ja sozusagen wirklich auf die Bourgeoisie. Dem Garnier ist das soziologisch völlig egal. Also das finde ich auch. Der ist also sozusagen in der Diagnose, wie kaputt sein Land und damit wahrscheinlich auch ganz Europa, ist er komischerweise ganz nah an Jérôme Leroy, der das ja auch macht. Der macht das anders, der macht das dezidiert politisch. Der zeigt eben die Verheerung, die durch den Rechtsdruck in Frankreich funktioniert haben. Aber auch er neigt dazu, das alles dann komisch zu machen. Allerdings ist bei Jérôme Leroy ist diese Grundwiderlichkeit jetzt noch nicht so vorhanden.
Nee, und ich finde, bei Jérôme Leroy ist auch immer so eine Portion Wut dabei.
Da ist Wut dabei.
Oder Zorn ist es schon fast, würde ich sagen.
Also das bei Garnier nicht.
Nee, das ist mehr.
Der ist nicht. Der hat sich, das ist schon philosophisch sehr. Sehr Epikur.
Er liegt vielleicht auch am Entstehungszeitraum, keine Ahnung. Oder vielleicht am Auto, also an der, kann er auch einfach liegt an der Persönlichkeit. Aber ich glaube, es hat auch was mit der Zeit irgendwie zu tun.
Denke ich.
So, über den Pascal Garnier hast du dich gefreut. Wir haben jetzt ja auch viel darüber geredet, was gerade unserer Meinung nach so bedenkenswert ist. Aber worüber hast du dich denn noch gefreut?
Ich habe mich noch gefreut über das Buch von Frank Göhre, Sizilianische Nacht.
Darüber habe ich mich auch
gefreut. Habe ich mich sehr gefreut. Eine wunderbare Hommage an den Para- oder Pater-Surrealisten Raymond Roussel. Großartig verkleidet als historischer Kriminalroman, Sizilien 1932. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Dann habe ich mich drüber gefreut und gleichzeitig geärgert, dass endlich mal wieder ein James Graham Ballard erschienen ist, nämlich Super Can, Einer der größten Autoren des 20. Jahrhunderts, wie ich finde. Allerdings, dass der Wermutstropfen ist die völlig lieblose, hingeschlonzte Aufmachung bei Diawanes. Tut mir leid, das zu sagen, aber das hat Ballard nicht verdient. Und ich habe mich noch gefreut, vielleicht über den unglaublich tricky gemachten und sehr bösen Roman von Sebastian Barry, Jenseits aller Zeit bei Steidl, der die ganzen Katholizismen der irischen Gesellschaft richtig zerfetzt. Also da, das sind die Bücher, über die ich mich auch noch sehr, sehr gefreut habe.
Also ich habe mich über Van Göre auch wirklich sehr gefreut und ich finde es, also wenn ich jemals Bücher schreiben wollen würde, was ich nicht will, also keine fiktionalen Romane, dann würde ich gerne solche Romane schreiben wie Van Göre, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich tatsächlich auch noch gefreut über La Vitida, den Adama ist der zweite Teil, den hast auch du gemacht. Der erste Teil, Maror, war schon großartig und Adama ist nicht minder großartig. Es ist nochmal, das ist einfach ein anderes Buch. Also ja. Es ist einfach anders gemacht und diese ist eine Konzentration auf quasi einen jüdischen Familienzweig, kann man sagen. Und daran so diese Geschichte des 20. Jahrhunderts durchzuexerzieren. Und was mich wirklich ganz krass beeindruckt hat, ist, dass er am Beispiel von zwei Schwestern einfach auch deutlich macht, was diese geschichtliche Erfahrung mit ihnen gemacht hat. Also die eine Schwester geht vor dem Nationalsozialismus, geht rechtzeitig nach Israel und die andere Schwester bleibt da, wird verraten, landet im KZ und wie sich diese Schwestern dadurch auseinanderentwickeln und in auch wirklich teilweise überraschende Richtungen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr eindrücklich. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Ja, da darf man sich auf den dritten Teil freuen. Da heißt Golgotha. Und der geht zurück in der israelischen Geschichte geht er zurück bis ins Osmanische Reich. Also darüber gibt es ja kaum Literatur. Und ist diesmal inszeniert, auch wieder ganz anders, ist inszeniert als Western.
Oh, da bin ich gespannt drauf. Und noch ein Highlight war tatsächlich Liz Moore, der Gott des Waldes.
Ja.
Das war auch einfach ein groß angelegtes Buch. Es geht auch um ein verschwundenes Kind, aber das ist für mich sozusagen das perfekt, also das Buch als Serie. Da kann ich mir, da habe ich die Serienverfilmung schon im Kopf gehabt, aber ich fand es auch sehr interessant erzählt, sehr interessante Frauenfiguren. Aber auch so ein Roman, obwohl der so dick ist, wo man einfach so durchblättern kann. Also wo man einfach so, den möchte man, da habe ich mich richtig gefreut, weil er halt dick ist, habe ich ein bisschen gebraucht, den zu lesen. Aber ich habe mich jedes Mal gefreut, dass ich den nun weiterlesen darf.
Ja, manchmal sind dicke Bücher sehr sinnvoll. Ja.
Und ich würde gerne noch kurz ein absolutes Sachbuch-Highlight nennen. Und das ist von Patricia Evangelista, Some People Need Killing, über den Krieg gegen die Drogen von Rodrigo Duterte. Und das ist wirklich ein Buch. Es geht eben nicht nur um diesen konkreten Krieg, sondern was ich sehr, sehr interessant fand, war, dass sie sehr schön aufschlüsselt, was das mit Sprache macht und wie Sprache diese Politik, also wie Sprache und Politik zusammenhängen und wie so eine absolut menschenfeindliche Politik auch die Sprache verändert und wie Sprache schreckliche Taten verschleiern kann. Ja. Und dazwischen eben immer diese wirklich sehr eindringlichen Schilderungen dieser Drogenpolitik. Ich finde, das ist ein unfassbares Buch, unfassbar klug und gleichzeitig auch total packend zu lesen.
Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, also wenn man mich jetzt nach dem Sachbuch gefragt hätte, hat mich sehr beeindruckt. Ja.
So, jetzt haben wir ja über all das Gute geredet und über das Schlechte geredet. Ja. Was würdest du dir denn wünschen fürs kommende Jahr?
Ich würde mir wünschen, dass man den Blick mal wieder erweitert. Philippinen war jetzt ein gutes Stichwort. Es gibt genug, aber wir gucken kaum in den Osten. Also die Osterweiterung sozusagen des literarischen Horizontes fände ich schon gut. Ich denke, es gibt da tolle Sachen, sowohl thematisch als auch wie gesagt, von Autoren und Autorinnen. Man müsste wirklich da genau hingucken. Und ich würde mir wünschen, dass sozusagen dieser Nationalismus, der überall herrscht, dass der zumindest durch Lektüren da mal gebrochen wird, um zu gucken, was ist denn da los auf dem Balkan, was ist denn los in Osteuropa. Das würde ich mir wünschen, dass der Blick sich erweitert und nicht hier sich noch weiter verengt. Das ist schon schlimm genug.
Ja, und sich vor allem auch immer weiter auf die USA verengt. Ja. Also ich glaube, das ist auch was, wo wir doch jetzt eigentlich gerade in diesem Jahr ganz krass gemerkt haben, dass das nicht nur was Literatur angeht, sondern dass das generell einfach eine völlig einschränkende und in die Irre führende Perspektive ist.
Ja, und dann nehmen wir gleich ganz Europa. Also mit Osteuropa würde ich schon sagen, Akzent. Aber wir müssen auch wirklich genauer gucken, was in Frankreich los ist, was in Italien los ist, was in Spanien oder Portugal los ist. Also auch da könnte man sozusagen die EU ein bisschen mehr zusammenschweißen, was ja dringend nötig ist.
Ja, das passt ganz hervorragend zu meinem total profanen Vorsatz fürs nächste Jahr, dass ich endlich mal wieder ein bisschen systematischer nach Nordeuropa gucke.
Ah ja, sehr schön.
Das habe ich mir mal vorgenommen. Das habe ich so ein bisschen aus dem Blick verloren in den letzten Jahren. Also literarisch und vielleicht auch tatsächlich. Aber
Ja, das Baltikum ist zumindest mal sehr interessant. Ja. Auf jeden Fall. Und da müsste es auch was geben.
Ja.
Wir werden suchen.
Genau. Super, Thomas, dann bedanke ich mich erstmal, dass wir dass du hier warst.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Und ich bedanke mich auch bei euch allen, dass ihr zugehört habt. Ihr findet weitere Informationen natürlich in den Shownotes. Da steht auch, wie ihr mich erreichen könnt, falls ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche habt. Und es wird mit diesem Podcast auch weitergehen, wenn ihr immer noch Autorinnen oder Autoren habt oder auch Themen, die wir uns vielleicht mal genauer anschauen sollen, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail. Vielen Dank. Bis dann.